So, seid ihr startklar? Sehr gut, das ist auch das Thema der Predigt heute, startklar. Eigentlich wollte ich heute über Offenbarung 12 predigen. Und dann habe ich am Freitag früh gemerkt, als ich dann noch die Predigt fertig gemacht habe, für den Abendmahlsgottesdienst würde ich viel zu lange. Und die Zeit, die ich jetzt bräuchte, um die zu kürzen, würde mich auch zu viel kosten. Deswegen gibt es nächste Woche eine Predigt über die Offenbarung 12 mit dem Titel Staubsauger. Und heute gibt es einfache Gedanken, einfache Dinge, aber ganz zentrale Sachen, die für unser Glaubensleben wichtig sind. Der Prediger Wilhelm Busch, vielleicht kennt ihr ihn, das Buch geschrieben, Jesus, unser Schicksal. Ich habe das Buch immer geliebt, weil da stehen immer so schöne Geschichten drin. Und das war so ein kerniger Typ aus dem Ruhrgebiet, der ist zu Leuten hin und hat denen mit den Tacheles geredet. Fand ich immer sympathisch. Und er beschreibt, oder in dem Buch steht folgende Geschichte auch, dass er mit einem Menschen zu tun hat, der ist so ein... kommt aus der Industrie, ist ein Verantwortungsträger und der sagt zu ihm, ach, ich finde es so schön, dass du dich um unsere Jugendlichen so kümmerst und annimmst und dass du mit dafür sorgst, dass sie so zum Guten hin erzogen werden. Und dann sagt Wilhelm Busch, ja, das ist schön und gut, aber das ist nicht mein Anliegen. Und er sagt, was ist denn dann dein Anliegen? Ja, ich will, dass sie Jesus gehören, dass die Eigentum von Jesus sind. Ja, sagt dieser Industrielle, na, jetzt bleib doch mal auf dem Boden der Tatsachen, bleib mal auf dem Teppich. Und dann sagt Wilhelm Busch zu ihm, hast du noch nicht gemerkt, dass der Boden, auf dem wir stehen, schon ganz schön wackelt? Schönes Bild, Tacheles geredet, ne? Wilhelm Busch, immer frei von der Leber. Aber dieser Gedanke, der Boden, auf dem wir stehen, der wackelt. Ich glaube, wir erleben das gerade auch, wenn man jetzt Nachrichten anschaut oder irgendwas. Und Schuldenpaket. Und man denkt sich, ja, das ist ja jetzt vielleicht ganz gut, wenn wir Geld zur Verfügung haben, aber was heißt das für unsere Kinder und Kindeskinder? Was passiert da? Was passiert mit unserem Land? Wir können es ja gar nicht begreifen, was da jetzt gut ist, oder ich zumindest nicht, was gut ist und richtig ist. Wir gucken nach Amerika, wir gucken in die Ukraine, wir gucken nach Russland und China. Und es ist so viel Grad am Wackeln, wo wir gar nicht mehr wissen, wo ist denn die Stabilität und die Sicherheit? Vielleicht gab es die ja auch nie. Wir haben es uns nur eingebildet, dass wir Sicherheit haben, weil die NATO so toll funktioniert hat oder so. Aber es kann jeden Moment kann auch was kippen, was umstürzen. Ich musste vor ein paar Wochen an meinen Opa denken. Und mein Opa, der hat wirklich eine krasse Zeit erlebt. Ich kann mir das nicht vorstellen, aber er ist in den Krieg gekommen. Eigentlich musste er gar nicht in den Krieg, weil er hatte, glaube ich, damals zu der Zeit noch 7 Kinder. Später dann 8, meine Mama, 7 Kinder. Und mit 7 Kindern musstest du als Mann, ne, musstest du zu Hause sein, um der Frau zu helfen, den Hof zu bewirtschaften. Er hat aber einen Fehler gemacht. Er ist irgendwie in einen Ort reingegangen und da war irgend so ein Gauleiter, was weiß ich. Und er hat darüber geredet, dass er das schrecklich findet, was mit den Juden passiert. Folge war, er wurde eingezogen in den Krieg. Musste nach Russland, war dort in Kriegsgefangenschaft. Es ist so eine schreckliche Zeit gewesen, die ich mir gar nicht vorstellen kann, wo ich denke, unser Boden, auf dem wir sind, der wackelt leicht. Aber da vor 100 Jahren, das war ein schweres Erdbeben. Was damals passiert, ist für mich unvorstellbar. Das Leid, der Judenmord, das will in meinen Kopf niemals rein. Wir leben in schwierigen Zeiten, immer schon, und es werden auch immer schwierige Zeiten bleiben. Ja, was gibt uns dann Sicherheit? Was gibt uns dann Halt? Was ist dann der Boden, auf dem wir uns besser stellen? Heute geht es um startklar. Sind wir bereit für das Wiederkommen Jesu? Weil das ist, glaube ich, so eine Sache, wir warten drauf, na, die Welt wird nicht besser werden. Können wir lang drauf warten. Es gibt auch keine Partei, die das schaffen wird, irgendwie unser Land auf. Nee, dazu sind die Zeiten viel zu komplex und wenn, dann passiert hier das und auf einmal ist schon am nächsten Tag wieder alles anders. Erleben wir ja gerade so. Aber wir wissen als Christen, Jesus kommt wieder. Er hat einen genauen Plan für diese Welt. Das ist Offenbarung. Er hat einen genauen Plan, es ist alles durchdacht und es ist alles bei ihm ist alles safe. Und unser Blick geht auf ihn hin. Die Bibel, das ist ein Motiv im Neuen Testament, immer wieder dieses Startklar sein. Jesus kann jeden Moment wiederkommen, bin ich bereit. Wie bin ich startklar? Was brauche ich dafür? Ich mache im Mai jetzt eine Fahrradtour. Freue ich mich sehr drauf. Über den San Bernardino Pass. Dann rüber nach Deutschland, Bodensee und dann wieder zurück. Und ich habe noch nie so einen weiten Fahrradtour gemacht. Und mein Nachbar schon, mit dem fahre ich gemeinsam, noch mit zwei anderen. Und meine Frage ist gerade so, was brauche ich denn? Er hat gesagt, du brauchst Fahrradtaschen. Und er hat gesagt, ich bestell dir welche. Jetzt habe ich drei Fahrradtaschen, das ist eine davon. Das ist die coolste, die habe ich euch mal mitgebracht. Weil die macht man dann hinten so an den Lenk, also so eine Popotasche. Ne? Die macht man, die ist so eine Rakete. Die steht dann so hinten raus. Und dann habe ich noch eine Lenkertasche vorne. Da sind dann meine Kleider drin, die ich am Abend brauche und mein Handtuch fürs Duschen. Und dann habe ich noch an der Mittelstange da noch eine große Tasche für, was weiß ich, was man alles braucht. Was braucht man alles? Keine Ahnung, ich habe so eine Tour noch nie gemacht und bin gerade so dabei, alles zusammenzusuchen. Aber zumindest die Taschen habe ich schon mal. Weil eine Vorbereitung ist wichtig, gut vorbereitet zu sein. Und jetzt sehen wir aber, mit der Wiederkunft Jesu gibt's ist eine andere Art der Vorbereitung. Und ich lese euch einfach mal die ersten drei Verse vor. Was die Zeiten und Fristen betrifft, Brüder und Schwestern, ich hoffe, ich habe die gleiche Übersetzung. Ja. Darüber brauche ich euch nichts zu schreiben. Denn ihr wisst selbst ganz genau. Das wisst ihr, ne? Der Tag des Herrn kommt unerwartet wie ein Dieb in der Nacht. Gerade sagen die Leute noch, wir leben in Frieden und Sicherheit. Da wird das Verderben ganz plötzlich über sie hereinbrechen. So wie bei einer schwangeren Frau plötzlich die Wehen einsetzen, dann gibt es kein Entkommen. Boah, das ist ziemlich hart formuliert, ziemlich negativ. Es geht hier um zwei Arten, die Zeit wahrzunehmen, die völlig unterschiedlich sind. Das eine ist im Griechischen dieses Chronos, die Zeit, ne, Uhrzeit, aha. Um 10:30 beginnt der Gottesdienst in der Stadtmission. Kann ich pünktlich sein, kann auch zu spät kommen, auch das ist möglich. Aber es geht genau nach der Zeit. Es ist eine genaue Einteilung. Das gibt mir Sicherheit, es gibt mir Klarheit. Im Chronos ist eine ganz andere Art und Weise, Zeit zu verstehen und zu begreifen. Chronos ist ein Augenblick, der passiert. Ich bin nicht vorbereitet drauf, oder vielleicht doch, aber er passiert unvorhergesehen. Chronos ist, wenn ein Kind auf die Welt kommt, wie wir es hier lesen. Du hast zwar die Berechnung, wann ungefähr das sein wird, aber wann genau weißt du nicht. Das heißt, du müsstest halt ein paar Wochen vorher schon vielleicht dein Köfferchen packen oder dich vorbereiten. Das ist wichtig. Oder Chronos ist, wenn Weihnachten, wenn Bescherung ist. Das ist nicht so, dass die Eltern sagen, um 18.10 Uhr darfst du dann klopfen und dann darfst rein. Das Glöckchen. Dann ist es soweit. Ja, und dann ist die Spannung groß zu Weihnachten. Genauso ist es. Also die Deutsche Bahn hat auch viele Chronos-Momente mittlerweile für uns parat. Es ist Gnade, wenn der Zug einfährt. Ne? Und wenn er wieder losfährt, ist auch Gnade. Und so sind alle entscheidenden Dinge in unserem Leben oder Momente, alle Zeiten, die wirklich Bedeutung haben, sind nicht auf der Chronos-Ebene, wo ich sie planen kann, sondern ein Stockwerk höher. Also meine Geburt gehört dazu und mein Todestag gehört dazu. Aber auch das Wiederkommen Jesu, das Reich Gottes, das anbricht, das auch sich dann ereignet, wenn es halt da ist. Ich kann es nicht steuern oder planen oder ich kann Reich Gottes nicht bauen. Das ist völliger Blödsinn. Man kann nicht sagen, Jesus kommt am 12. Oktober 2027 um 7.34 Uhr, dann ist es soweit. Haben auch schon manche versucht, ne, zu berechnen, Ende der Welt oder Wiederkunft Jesu. Jetzt ist aber die spannende Frage, was heißt das für die Vorbereitungen? Ich weiß ja, wann mein Zug geht nach Mailand, wenn wir mit dem Fahrrad dann dastehen für die Tour, das weiß ich. Und vorher habe ich alles gepackt, am Abend vorher weiß ich alles bereit. Aber jetzt, wenn ich es nicht weiß, wenn es jetzt zum Beispiel jeden Moment könnte mein Handy klingeln und es heißt, wir fahren los, dann müsste ich ja im Vorfeld schon mir viele Gedanken gemacht haben und wissen, ich bin bereit. Das müsste ich wissen. Wissen wir, dass wir bereit sind für die Wiederkunft Jesu, für den Tag des Herrn, der auch nicht so einfach werden wird, wenn Gott auf diese Welt kommt mit all der Bosheit, dann wird es schon auch ganz schön knallen. So ist es halt nun mal. Deswegen haben wir keine Zeit zu verlieren, irgendwas aufzuschieben oder zu sagen, ja, da kann ich mich dann noch mit auseinandersetzen, wenn es dann soweit ist. Jesus sagt, ich komme, den Zeitpunkt kennt niemand, wann ich komme. Ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Wir wissen nicht wann. Paulus schreibt an eine junge Gemeinde in Thessaloniki, das ist ein schöner Ort. Gibt es heute noch Thessaloniki? Ich glaube, da war ich sogar schon mal, wenn ich mich recht entsinne, auf der Abifahrt. Die Gemeinde damals in Thessaloniki ist eine neue Gemeinde. Jung, frisch, ein Jahr lang, Jahr alt, so ungefähr. Also wirklich, die ist so gerade ein zartes Pflänzchen, was im Entstehen ist. Und Paulus könnte jetzt zu der Gemeinde sagen, es gibt so viele Dinge, die wichtig sind. Wenn man eine Gemeinde gründet, dann müsst ihr genau überlegen, was ihr wollt, wie ihr es wollt. Und ja, macht es mit Leidenschaft, mit Feuer, mit Begeisterung. Das Wichtigste ist, dass ihr euch jetzt auf die Gemeinde fokussiert, auf den Gemeindebau. Paulus sagt, nee, das ist nicht so wichtig. Viel wichtiger. Priorität ganz oben. Seid bereit. Das ist das A und das O, das ist die Grundlage. Wenn ihr nicht bereit seid, dann braucht ihr nicht Gemeinde gründen oder bauen. Seid erst bereit und dann macht alles andere. Was für eine wichtige Botschaft. Das gilt für jede Gemeinde, das gilt auch für die Stadtmission. Es gibt Dinge, die sind von der Priorität wichtiger als andere. Und ein Strukturteam, die überlegen, wie sieht die Zukunft aus, ist nicht so entscheidend wie der Gebetskreis. Bei dem Gebetskreis bereiten wir uns vor auf die Wiederkunft Christi. Haben wir die Prioritäten klar? Auch in der Stadtmission? Brüder und Schwestern, ihr lebt nicht in der Finsternis. Deshalb wird euch der Tag des Herrn nicht überraschen wie ein Dieb. Wenn wir bereit sind, wenn wir überhaupt nicht überrascht sind, wenn wir bereit sind, kann gar nichts uns überraschen. Weil wir rechnen ja damit. Das ist so, ach endlich, kommt der Zug. Endlich kommt das Kind. Das ist dann keine Überraschung, wenn auf einmal die Wehen stärker werden. Dann steigt natürlich die Aufregung und so, keine Frage. Aber es ist nicht so, wie kommt das, warum wird das jetzt schlimmer, warum hast du jetzt Schmerzen, ja Hilfe. Denn ihr seid alle Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir gehören weder der Nacht noch der Finsternis. Lasst uns also nicht schlafen wie die anderen. Lasst uns vielmehr wach und nüchtern sein. Denn wer schläft, schläft in der Nacht. Und wer sich betrinkt, ist nachts betrunken. Aber wir gehören zum Tag. Deshalb wollen wir nüchtern sein. Gewappnet mit Glaube und Liebe als Brustpanzer und der Hoffnung auf Rettung als Helm. Ich schlafe sehr gerne, deswegen hat mich das irritiert, der Text, und ich habe gedacht, was, ich soll weniger schlafen? Und ich schlafe auch mal gerne morgens eine Stunde länger als andere vielleicht. Ja, aber darum geht es, glaube ich, gar nicht in dem Text. Sondern es geht um es ist ein Bild für grundsätzlich für Licht und Nacht. Das sind sehr, wenn man drüber nachdenkt, sehr aufgeladene Bilder, wo ganz viel eigentlich drinsteckt. Licht bedeutet, ich sehe was, ich habe eine Klarheit. Licht bedeutet, ich stehe morgens auf, ich weiß, was zu tun ist. Ich gehe meines Weges, ich bin nicht so planlos, so, hä, was mache ich heute? Die Nacht ist ganz anders. Wenn ich in die Nacht reingehe, so, puh, erstmal Feierabend. Jetzt brauche ich eigentlich gar nichts mehr. Jetzt muss ich entspannen. Jetzt fahre ich runter. Jetzt schalte ich den Kopf aus. Jetzt ist alles andere jetzt eigentlich egal. Jetzt ist nur noch, jetzt setze ich mich vor den Fernseher oder man trifft sich noch mit Freunden und geht einfach schön essen. All das, was ich am Tag an Ambitionen, an Wichtigem hatte, ist in der Nacht dann plötzlich nicht mehr wichtig. Dann kümmere ich mich um meine tiefsten Grundbedürfnisse wie Schlafen oder was auch immer. Der Tag ist Klarheit. Wir sind Kinder des Lichts, Kinder der Klarheit. Weil ich weiß, dass ich ein Kind des Lichts bin. Weil ich mich nicht wie ein Waisenkind fühle in der Welt, sondern ich weiß, wer mich liebt. Ich weiß es. Weil ich auch keine Angst haben muss, weil ich weiß, wer sich jederzeit Tag und Nacht für mich ins Zeug legt, wenn es mir nicht gut geht oder wenn ich irgendwas brauche. Weil da jemand ist, der hat sich schon voll für mich ins Zeug gelegt, da hat er schon alles gegeben für mich. Ich habe diese Klarheit und diese Sicherheit. Ich lebe nicht wie ein Unsicherer, der nicht weiß, was kommt, sondern ich lebe in einer ganz großen Freiheit. Ich bin erlöst und freigekauft. Was gibt es denn noch mehr, was ich haben muss? Das ist eine ganz große Klarheit. Für mich hat sich schon alles Entscheidende verändert. Ich warte nicht mehr auf den großen Change in meinem Leben oder in der Gesellschaft oder in der Politik oder in der Welt. Alles Entscheidende ist schon entschieden. Deswegen ziehen wir zwei Dinge an. Gewappnet, also wie eine Rüstung. Ich wappne mich mit Glaube und als Brustpanzer die Liebe und der Hoffnung auf Rettung als Helm. Die wichtigsten Teile des Körpers schützt man mit, oder damals zumindest, heute nicht mehr, mit einer Rüstung oder heute immer noch, aber ich bin jetzt nicht bei der Sondereinsatzkommando der Polizei. Das hier ist ein wichtiger Teil hier, die Brust, weil da das Herz und so, da ist, wenn ich da verletzt werde, ist schnell vorbei. Wenn ich am Bein verletzt werde, ja, tut weh, kann auch schlimm sein, wenn ich das Bein verliere, aber hier ist der wichtige Teil, muss ich schützen, von vorne wie von hinten. Und der Kopf, wenn ich da, zack, eins mit der Eisenstange draufkriege, falle ich auch um. Deswegen hier, wir wappnen uns hier an den entscheidenden Stellen, es ist die entscheidende Rüstung, mit Glaube und Liebe. Das ist ganz entscheidend, Glaube und Liebe. Und vielleicht denkt man so, ja, langweilig, Glaube und Liebe, also das ist ja wohl kein Schutz. Das hilft mir doch nicht weiter. Das ist doch keine, da fühle ich mich doch nicht gesichert mit Glaube und Liebe. Vertrauen und Liebe sind ja sehr verletzliche Dinge. Sehr verletzlich. Und trotzdem sagt Paulus, das ist der einzige Panzer, der uns wirklich schützt. Das ist interessant, ne? Der einzige Panzer, Glaube, Liebe und den Kopf, das heißt meine Gedanken, das, was da alles so passiert, dafür brauche ich Hoffnung auf die Rettung. Jetzt steht hier nicht Sicherheit, die Klarheit, ich bin ja gerettet. Wenn ich den Helm aufsetze, der, ich bin ja gerettet, dann glaube ich, geht mein Kopf auch wieder in die falsche Richtung. Dann werde ich vielleicht extrem. Dann denke ich negativ über andere. Dann mache ich eine Schwarz-Weiß-Schablone auf und alles ist nur noch schwarz-weiß. Nee, es ist nicht die Rettung, die ich aufsetze, sondern die Hoffnung. Ich hoffe und vertraue darauf, dass Jesus mich bewahrt, auch im Tod hindurch und auch durch alle Schwierigkeiten. Dass er mich rettet, geht es auch nicht nur ums ewige Rettung, sondern auch jetzt schon, wenn ich in Schwierigkeiten komme. Ich habe diese tiefe Hoffnung in mir. Ich bin gerettet. Ich werde gerettet. Denn Gott hat uns nicht dazu erwählt, dass uns im Gericht sein Zorn trifft. Wäre auch eine komische Erwählung, ne? Vielmehr sollen wir gerettet werden durch unseren Herrn Jesus Christus. Also auch im Gericht sind wir schon vorbereitet. Wissen wir, das ist gut, weil wir sind nicht vorbereitet für den Zorn Gottes, den es auch gibt. Den Zorn gibt es auch natürlich. Gott ist zornig auf vieles, auf Ungerechtigkeit in dieser Welt. Der ist für uns gestorben, damit wir zusammen mit ihm leben. Paulus wiederholt es nochmal, dass das Entscheidende schon passiert ist. Das Entscheidende in unserem Leben ist schon passiert. Die entscheidende Veränderung, da kommt nichts mehr, wow, riesig, Riesen-Change. Dabei ist es ganz gleich, ob wir noch am Leben sind oder ob wir schon gestorben sind. Bezieht er sich jetzt auf den Text vorher, wo er drüber redet, dieses, dass wir auferstehen werden mit ihm und entrückt werden, also dass Gott uns zu sich holt in seine Gegenwart. Darum macht euch gegenseitig Mut und baut einander auf, wie ihr es ja schon tut. Tada! Abschlussvers. Darum macht euch gegenseitig Mut und baut einander auf, wie ihr es ja schon tut. Das ist das Entscheidende. Deswegen treffen wir uns in der Gemeinde. Sonst könnte jeder auch zu Hause so sein eigenes Süppchen kochen oder wir könnten ein bisschen YouTube gucken. Gibt es schöne Predigten. Toll. Dann bräuchten wir Gemeinde nicht. Wofür brauchen wir Gemeinde? Nicht zum Zeitvertreib, nicht zum Entertainment, sondern um sich gegenseitig Mut zu machen, um sich auf die entscheidenden Dinge im Leben hinzuweisen, um uns zu fragen, bist du bereit? Bist du startklar? Hast du schon gepackt, wenn Jesus wiederkommt? Bist du bereit? Deswegen baut einander auf. Es geht nicht darum, dass wir uns gegenseitig kritisieren oder ein schlechtes Licht rücken. Dafür ist die Zeit viel zu kurz. Dann haben wir unsere Zeit verschenkt. Natürlich ist es so, dass wir miteinander zu beißen, zu kämpfen haben, weil jeder ist unterschiedlich. Wir sind alles Originale und alle speziell, jeder auf seine Art und Weise. Und trotzdem ermutigen wir uns. Weil das, was Jesus für uns gemacht hat, viel größer ist als unsere verschrobene Persönlichkeit. Das gilt für mich und das gilt für meinen Bruder. Nehmt einander an, wie Christus uns angenommen hat. Ermutigung ist sowas Schönes und sowas Geniales. Und dabei ist es wichtig, dass wir nicht nur in die Gemeinde kommen und darauf warten, dass jemand uns ermutigt, sondern dass wir selbst Ermutiger sind. Ich bin Ermutiger der anderen. Ich war neulich im Fitnessstudio, da gehe ich immer hin, montags meistens, bis jetzt zumindest. Und da treffe ich manchmal den Dieter. Das ist ein netter Kerl, den kenne ich aus von den Baptisten. Und ist immer so, hey, servus, wie geht's dir? Und so, gut schaust aus, sagt er meistens zu mir. Das ist auch schon eine Ermutigung. Und dann fragt er neulich, wie geht's dir? Und dann habe ich gesagt, du, mir geht's gerade gar nicht gut. Habe ich ihm ein bisschen erzählt, was bei mir so ist. Und dann fängt er auf einmal an, ja, zu sagen, du weißt du, Gott geht manchmal komische Wege mit uns. Aber es ist gut. Und dann erzählt er aus seinem Leben, was er erlebt hat. Eine lange Krankheitsphase, eine Trennung, vieles, was echt schwierig war in seinem Leben. Und er erzählt aber danach, wie Gott ihn da rausgeführt hat und wie er heute mit einem Feuer und einer Leidenschaft und einer Begeisterung für Jesus lebt. Er sagt, Jochen, ich kann dir einfach nur Mut machen. Es wird, es ist gut. Hey, diese schwierigen Zeiten, die sind echt wichtig für unser Leben. Und dann hat er mir noch eine andere Geschichte erzählt und mir deutlich gemacht, dass es darum geht, dass Gott das, was er in uns reingelegt hat, an Leidenschaft, an Feuer, an Begeisterung, an Gaben, dass das zum Blühen kommt. Das ist das Wichtigste. Und das wird oft verschüttet durch verschiedene Sachen, die in unserem Leben passieren. Aber dass diese Leidenschaft, dass die zum Blühen kommt, dass die Platz kriegt, dass die leben kann, atmen kann. Und das ist Gottes Wille für mein Leben. Mich hat es unglaublich ermutigt. Ne? Gehe ich so ins Fitnessstudio, um mich zu bewegen und dann begegne ich hier jemanden, der sich das hier auf die Stirn geschrieben hat. Ich bin unermüdlicher, ermutigt. Hat mich tief berührt, weil ich gedacht habe, ja, ich mag auch gern ein unermüdlicher, ermutiger sein und gibt es sicherlich noch viel zu lernen in meinem Leben, keine Frage. Aber irgendwie, das bedeutet vielleicht ja auch bereit zu sein für Jesu Wiederkunft. Weil ich das so auf dem Schirm habe, dass ich andere jederzeit ermutigen kann und jederzeit sagen kann, ja du, ist halt so, ne? Ja, klar gibt es Schwierigkeiten in der Welt, aber ich will dir Mut machen. Ich will dir Jesus vor Augen malen. Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge, die wir tun, wenn wir Gemeinde leben. Heute ging es nur um Sachen, die ganz oben, Priorität Nummer eins. Es gibt viele andere Sachen bei Gemeinde, Bau und was weiß ich, die sind auch wichtig. Aber das ist Prio eins für unser Leben und für uns als Gemeinde bereit sein, stattklar sein. Wir feiern jetzt Abendmahl miteinander und Jesus hat uns schon erinnert an das, was wirklich wichtig ist. Nämlich, dass alles, was entscheidend ist in unserem Leben, ist schon passiert. Am Kreuz von Golgatha. Und daran erinnern wir uns. Wir gedenken dessen immer wieder, wenn wir das Abendmahl austeilen, wenn wir die Gemeinschaft haben miteinander. Und Jesus macht es wirklich ganz real, so ganz echt in unser Leben rein. Und wir spüren das, indem wir schmecken und sehen und das ganz praktisch erleben. Jesus hat uns nicht nur ein bisschen was geschenkt von sich. Er hat uns nicht nur ein bisschen ermutigt, sondern er schenkt sich ganz, er teilt sich ganz aus in unser Leben rein. Und er lädt uns da ein, dass wir wirklich als Christen erkennen, was ist wirklich wichtig, was ist ganz entscheidend. Und dass wir uns nicht in den Sachen verlieren, die Nebensächlichkeiten sind. Hauptsache und Nebensächlichkeiten, die sind klar zu unterscheiden. Ganz klar. Sonst gehen wir auf den Holzweg.